Hallo.
Je mehr Spanisch-Input er bekommt, desto besser.
Wir sprechen eben getrennt.
Wobei ich mich manchmal frage, wie lange das noch gut geht, weil ich ja eben keine Muttersprachlerin bin.
Also ich spreche Deutsch mit dem Kind und meine Frau spricht Chinesisch.
Well, I would think the children who learn more languages will probably get better at more languages.
Da ist was dran. Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, werden in mehreren Sprachen wohl besser sein. So erstmal die These zur Einleitung dieser Redaktionskonferenz. So trivial ist es aber mit der Mehrsprachigkeit bei unseren Kindern überhaupt nicht. Ja, wer spricht denn jetzt bitteschön Spanisch mit dem Kind? Ja, und was ist, wenn mein Kind so Sätze wie "Ich will Peanut Butter essen" baut? Wird mein Kind dann schizophren oder wie? In Deutschland, da wächst mittlerweile jedes sechste Kind bilingual auf. Das ist toll, auch die Vorstellung ist verlockend, dass ich meinem Kind früh Englisch lerne, damit es in der Schule glänzt und dann die Karriere auch möglichst international verläuft. Aber ist es so einfach? Kann ich als Nicht-Muttersprachler meinem kleinen Scheißer eine neue Sprache beibringen? Darüber wollen wir heute in der Redaktionskonferenz sprechen. Sie trägt den Titel "Fremde Muttersprache, der Versuch als Nicht-Muttersprachler seinem Kind eine Sprache beizubringen". Ich sage erstmal Hallo in unsere Runde hier. Julia Roche aus der Online-Redaktion sitzt neben mir. Du bist es nicht.
Ich bin ich bin Muttersprachler in Deutsch, ja.
Schön.
Ich spreche auch ein bisschen Sächsisch. Hab aber dann als Fremdsprache Französisch gelernt, habe auch 3 Jahre in Frankreich gelebt. Mhm. Wird jetzt aber, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, mit meinen Kindern zu Hause Französisch zu sprechen, wenn ich welche hätte.
Unser Techniker heute Abend, Alexis Fritz, hat zwar einen griechischen Vornamen, aber ist auch nicht zweisprachig groß geworden, genauso wenig wie ich. Dafür aber unser heutiger Gast. Sie ist zweisprachig aufgewachsen, italienisch-deutsch. Auch herzlich willkommen, Christina Alman-Gionda.
Guten Tag.
Da hört man schon Alman wahrscheinlich Deutsch und Gionda Italienisch.
Gionda Italienisch, ja.
Seit 40 Jahren schon auf dem Gebiet der Mehrsprachigkeit unterwegs, momentan Professorin für vergleichende Erziehungswissenschaften. Bevor wir mit Ihnen sprechen, mal ein ganz kurzer Ausblick auf das, was uns hier erwartet.
Hallo.
Je mehr Spanisch-Input er bekommt, desto besser.
Wir sprechen eben getrennt.
Wobei ich mich manchmal frage, wie lange das noch gut geht, weil ich ja eben keine Muttersprachlerin bin.
Also ich spreche Deutsch mit dem Kind und meine Frau spricht Chinesisch.
Well, I would think the children who learn more languages will probably get better at more languages.
So trivial kann man es auch ausdrücken. Diese Leute werden wir in der Redaktionskonferenz alle heute noch hören. Hintergrund ist, sie haben Kinder, die mehrsprachig erzogen und sie gerade auch erziehen. Frau Alman-Gionda, ganz kurz, der Italiener in Ihrer Familie, war Ihr Vater?
Das war mein Vater, ja.
Aha, okay. Und Sie haben auch ein Kind, haben Sie mir vorher schon gesagt, dass Sie natürlich als Mutter, jetzt mal die Linguistin und die Professorin beiseite gestellt, auch zweisprachig erziehen. Oder erzogen haben.
Er ist schon längst erzogen.
Welche Sprache?
Er ist selber Vater und wurde auf Deutsch und Italienisch erzogen.
Ja.
Ich habe immer Italienisch gesprochen mit ihm, aber er ist in Basel aufgewachsen. Das heißt, die ganzen Schulen, Kindergarten, Schule und so weiter, war alles auf Deutsch, komplett auf Deutsch.
Noch einen Schritt zurück. Wie haben Ihr Vater hat Ihnen die Mehrsprachigkeit beigebracht?
Ja, das kam durch seinen Beruf. Mein Vater war im diplomatischen Dienst, italienischer Diplomat. Das heißt, man ist alle 2 oder 3 Jahre umgezogen. Und so hat sich das ergeben, dass man jeweils die Sprache des Landes gelernt hat. Und zu Hause wurde Italienisch gesprochen, hauptsächlich, aber auch ein bisschen Deutsch. So kam das.
Dann konnten Sie ja gar nicht anders, als Ihr Kind auch zweisprachig erziehen.
Ja, das war für mich völlig selbstverständlich, weil ich das alles immer als sehr positiv erlebt habe. Bei mir selbst. Mhm. Und ich sah keinen Grund, darauf zu verzichten. Und ich hatte aber auch Glück, wir hatten Glück, dass alle Lehrerinnen oder Lehrer da mitgemacht haben. Niemand hat protestiert, also niemand hat versucht, uns daran zu hindern oder so etwas. Das
wie wir die Kinder erziehen und ob wir eine Möglichkeit haben, wenn wir gar nicht Muttersprachler sind, unsere Kinder zu erziehen. Da kommen wir gleich mal drauf. Diese Runde ist nicht so ganz pro Mehrsprachigkeit. Julia, du findest es jetzt nicht so prickelnd, sage ich jetzt einfach mal, ein Kind, obwohl man nicht Muttersprachler ist, großzuziehen in einer anderen Sprache.
Ja, ich finde das komisch.
Ja.
Ich empfinde das als komisch. Ich habe auch Freunde, die machen das mit ihrem kleinen Sohn. Also da spricht der Vater manchmal Englisch mit ihm. Mhm. Und ich finde das irgendwie schräg, weil das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, also ich meine, die haben auch eine Weile in Kanada gelebt, die sprechen ganz okay Englisch. jetzt nicht so very much with German accent, but a little bit probably. Und halt, aber sag ich mal, von der Sprache her ist das ja dann auch nicht so fein. Ne? Das ist dann eher so eine Umgangssprache.
Aber geht es nicht darum, einfach die Sprache zu lernen und möglich was zu verstehen? Also selbst wenn du es nicht so fein sprechen kannst?
Ja, kann sein, dass es was bringt, aber ich weiß nicht. Ich würde, also ich persönlich würde es halt komisch finden, aber ich finde es schon komisch, wenn ich mit ganz vielen Leuten an einem Tisch sitze und einer spricht als Fremdsprache Deutsch und alle meinen, sie müssten sich dann auf Englisch unterhalten. Sowas empfinde ich auch als anstrengend einfach. Also ich bin da, weiß nicht. Ich finde das manchmal so Situationen einfach nicht natürlich.
Ja.
Und das befremdet mich dann.
Wir holen dich raus aus dem Loch. und hoffentlich wirst du Fan sein.
Ich bin mal gespannt.
Und dein Kind danach mehrsprachig erziehen. Wir werden gleich darüber sprechen, welche Methode wir anwenden, wenn wir nicht muttersprachlich begabt sind in einer Sprache, ob das funktioniert und wie es funktioniert, reden wir gleich drüber. Christina Alemann-Gionda hat uns besucht heute Abend. Sie ist Professorin für vergleichende Erziehungswissenschaften. Wir sprechen mit ihr über fremde Muttersprache, um den Versuch, eine Sprache zu lernen, auch wenn wir nicht Native-Sprecher bzw. Native-Speaker sind. Und ich habe gerade, während das Lied gelaufen ist, schon vernommen, dass Sie dieses Vorhaben auch nicht so rosig sehen.
Nein, das sehe ich gar nicht so rosig. Ich glaube, es ist eine Modeerscheinung. Heutzutage denken viele Eltern, nicht ganz zu Unrecht, dass es wichtig ist, wenn ihre Kinder eine Fremdsprache lernen. Und siehe da, diese Fremdsprache ist immer Englisch. Und dann denken sie, dass sie dem Kind etwas Gutes tun, wenn sie versuchen, ihm diese Sprache beizubringen, obwohl sie keine Native Speakers sind, also keine Muttersprachler. Ich persönlich bin da sehr skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil es eine ganz künstliche Sache ist. Man könnte das vielleicht machen, so zeitweise, einfach auf eine spielerische Art.
Ja.
Vielleicht, wenn das Kind oder die Kinder das akzeptieren. Aber grundsätzlich finde ich, wenn schon, dann ist es Aufgabe der Schule.
Ja. Aber man hätte doch die Möglichkeit zu sagen, man könnte jetzt Englisch erziehen. Es gibt englische Kindergärten oder auch International Schools. Es wird doch alles aufgenommen. Also so ganz unnatürlich ist es doch gar nicht mehr, oder?
Nein, aber an einer internationalen Schule gibt es Lehrkräfte, die dafür ausgebildet sind. Und sehr häufig sind es hoffentlich Muttersprachler. Und ich habe übrigens auch in meiner Kindheit solche Schulen besucht, also bilinguale Schulen mit dieser internationalen Ausrichtung. Und dann finde ich, dann können die Kinder wirklich sehr viel davon profitieren, weil es organisiert ist, weil es eingebettet ist in eine in ein pädagogisches Projekt und so weiter. Aber wenn die Eltern das so auf Biegen und Brechen versuchen, ich meine, man kann das spielerisch machen,
und wenn
die Kinder das akzeptieren, okay, also ich will das jetzt nicht verbieten.
Ja. Wir müssen die Methode lernen, glaube ich. Wir müssen, wahrscheinlich hängt es viel damit zusammen. Ich habe ein Buch gelesen in diesem Zusammenhang. George Saunders, From Birth to Teens, Bilingual Children. Und dieser Herr, der auch schon ein bisschen älter ist, war Australier und ist nach Deutschland gezogen und hat seinen Kindern Deutsch beigebracht, obwohl er die Sprache nur an der Uni, ich sag mal nur, gehabt hat. Also er hat eine große Passion gehabt, einfach seinen Kindern diese Sprache beizubringen. Würden Sie sagen, es reicht allein aus, eine Passion für Sprache zu haben?
Nein, ich glaube, Sie haben die Antwort schon vorweggenommen, indem Sie sagten, dass dieser Herr Saunders Germanistik studiert hat. Er hat das studiert. Das bedeutet, mindestens 5 Jahre hat er sich ganz intensiv mit der Sprache und der Literatur beschäftigt. Er konnte also Deutsch. Hatte außerdem eine ganz große Motivation und Passion natürlich. Die Motivation lag darin, dass er die Absicht hatte, nach Deutschland zu kommen.
Ja.
Wenn man diese Zukunftsperspektive hat, dann ist man natürlich super motiviert und auch fürs Kind oder für die Kinder, wenn die wissen, ich meine, es gibt auch ein illustres Beispiel, ist mir jetzt eingefallen, aus der Literatur. Nobelpreis Elias Canetti. Er ist mehrsprachig aufgewachsen und hat auf abenteuerliche Weise Deutsch gelernt, einfach weil die Mutter gesagt hat, wir wollen nach Wien ziehen und du musst unbedingt Deutsch lernen, sonst wirst du in der Schule eine Niete sein und so weiter. Und nach den unglaublichsten Methoden hat sie ihm das Deutsche beigebracht und er sich selbst.
Ja.
Es war natürlich ein Ausnahmetalent, ein Genie, aber es gibt Sonderfälle, wo das wirklich geht. wenn man eine Perspektive hat, die
das
Sprache.
Das heißt, genau, ich wollte gerade, ich vermerke hier auf meinem Zettel, man muss ein Ziel haben, das sich irgendwie in einem mehrsprachigen oder im Ausland befindet, wahrscheinlich.
Ja, ich denke schon, weil sonst ist es so ein Laborexperiment.
Was ist denn, wenn ich das Ziel habe, amerikanische Serien zu gucken? Dann könnte ich auch theoretisch sagen.
Können Sie machen.
Aber dann ist doch auch gut. Dann kann ich, verstehe
Warum
ich wenigstens.
Nicht? Warum nicht?
Es reicht nicht aus, wahrscheinlich.
Es reicht nicht aus, aber wenn man so besessen ist von diesem Ziel, dass man denkt, ich muss das jetzt unbedingt haben, oder auch, wie sagt man, Trickfilme.
Ja,
Trickfilme, das ist auch etwas ganz Lustiges, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Mhm. Und es gibt auch ganz gute Sachen. Und das kann natürlich auch eine Motivation sein, dass man sagt, ich will Englisch können, weil ich das verstehen möchte. Mhm. Alles ist möglich.
Aber gehört nicht zu einer Sprache auch immer noch mehr? Es gehört ja mehr dazu, als nur zu Hause am Küchentisch mit den Eltern zu sagen, give me the toast, please, oder so. Ja. Sondern man geht ja auch raus, man kauft ein, man spricht mit anderen Leuten, man lebt ja eine Sprache auch.
Ja,
und das ist einfach nur so,
machst du halt nicht.
Und wenn man dann mit seinen Kindern zu Hause Englisch spricht und dann trotzdem irgendwie, nach Thailand in Urlaub fährt oder so, ich weiß nicht.
Das ist zu künstlich. Ich merke auch, es dümpelt bei dir. Du kommst, wir kriegen dich noch nicht hoch. Aber theoretisch kann ich doch sagen, mich interessiert zum Beispiel Spanien wahnsinnig. Fahre ich oft hin. Die Kultur interessiert mich. Folge dem lerne ich die Sprache, weil Sprache lernen heißt ja auch immer Kultur lernen. Also dann habe ich ja wenigstens so einen Anreiz, ob ich dann rausgehe. Klar kann ich dann, wo redet man Spanisch bei uns, aber wenigstens kann ich mal irgendwie im Fernsehen schauen oder ein spanisches Buch lesen. Es würde ja schon funktionieren. Aber ich höre raus, man muss Linguistikprofessor sein.
Nein, Moment. Jeder kann das, wenn er motiviert ist.
Ja.
Aber ich glaube, es ist eine ganz andere Situation. Sie als Erwachsene sagen, ich will nach Spanien. Mhm. Ich will Spanisch verstehen. Sprechen, dann können Sie das für sich, wenn es Ihnen gelingt, Chapeau, dann ein großes Kompliment, weil manche Leute glauben, es gibt ja auch so Werbeanzeigen, die sagen, lernen Sie Englisch in 30 Tagen. Das ist Unsinn. Sie können noch so viele Kassetten hören und Übungen machen, in 30 Tagen lernen Sie keine Sprache, keine.
Ja.
Okay, aber Sie finden irgendeine Methode, die Sprache zu lernen und dann es ist ihr gutes Recht und dann sind sie sicher besser gerüstet, in dem Land zu leben und mehr zu verstehen von der Kultur und so weiter. Mhm. Aber wir sprachen ja vorhin davon, dass ein Erwachsener versucht, seinem Kind eine Sprache beizubringen, obwohl er kein Muttersprachler ist. Und das stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor und eben künstlicher, weil das Kind ja noch keine eigene Motivation hat. Mhm. Es sei denn, wegen dieser Trickfilme, die eventuell...
Moment, zweiter Punkt, Trickfilme schauen. Ich mag diesen Realismus, der so herrscht hier. Dieses,
Bodenständig.
Ja, so dieses, das geht nicht. Nein, es funktioniert auf keinen Fall. Vielleicht knack ich, vielleicht kann ich es ja noch irgendwie knacken. Ich habe auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Heute habe ich mit jemand telefoniert, die in Köln lebt, 30 Jahre alt. Ihr Mann ist Spanier und sie kann Spanisch auch sehr gut. Und das Lustige ist, dass sie gar nicht Deutsch reden zu Hause.
Ja, nee, das war ganz klar, genau. Das stand außer Frage, dass wir das nicht machen würden.
Wie macht ihr es denn konkret? Also bist du klar Deutsch und dein Mann klar Spanisch oder wie macht
das? Nee, so machen wir das nicht. Im Moment ist das so, dass mein Mann klar mit dem Spanisch spricht und ich auch.
Okay.
Weil wir denken, je mehr Spanisch-Input er bekommt, desto besser. Es gibt natürlich so Momente, in denen Deutsch natürlich nicht vermeidbar ist. Wenn Besuch kommt, die nur Deutsch sprechen, dann sprechen wir natürlich auch Deutsch, auch mit ihm sogar, weil wir verfallen dann direkt da rein.
Und empfindest du das Ganze als super angenehm, super leicht oder ist dieser Switch zwischen Deutsch und Spanisch anstrengend?
Das überhaupt nicht, der Switch ist überhaupt nicht anstrengend. Für mich ist es ein bisschen anstrengend, eher konsequent bei dem Spanisch zu bleiben, weil das ja eben nicht meine Muttersprache ist. Wobei ich mich manchmal frage, wie lange das noch gut geht, weil ich ja eben keine Muttersprachlerin bin und denke, wenn der mich mit 4 Jahren oder mit 2, 3 Jahren schon sehr komplizierte Sachen fragt, weiß ich nicht, ob ich dann das irgendwann komisch fände, ihm das immer auf Spanisch zu erklären, weil das halt für mich so schwer ist. Vielleicht würde ich irgendwann sogar wechseln wieder auf Deutsche. Das habe ich mal gehört, dass andere das gemacht haben, dass der Vater, der auch nicht Muttersprachler war, mit den Kindern auch, bis sie 4 Jahre alt waren, trotzdem in der Fremdsprache gesprochen hat und dann hat er halt gewechselt. Die Idee fand ich ganz gut.
Anna Maria del Torre hat mir das erklärt. Ist es eine Methode, die funktionieren kann? Also kann man switchen, kann man anfangen, Spanisch sprechen die ganze Zeit und dann plötzlich Deutsch?
Das kann man machen. Also ich würde einen dritten Weg vorziehen, dass der Vater bei seinem Spanisch bleibt und die Mutter Deutsch spricht mit dem Kind.
Ja.
Es geht ja um ein Kind, das irgendwann in den Kindergarten gehen wird.
Ja.
Und in die Schule. Und man muss das Kind darauf vorbereiten. Mhm. Und das ist eine sehr gute Vorbereitung, wenn das Kind zweisprachig erzogen wird. Dann hat das Kind eine sehr gute Grundlage. Aber ihm das Deutsche ganz zu nehmen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, wozu das führen soll.
Ja.
Und das Kind dann eingeschult wird.
Wahrscheinlich sagt sie sich das Umfeld und das soziale Netzwerk, alles funktioniert ja sowieso auf Deutsch. Folgedem muss der harte Part zu Hause, ja, die Eltern müssen straight Spanisch sprechen.
Ja, wenn das Kind genügend soziale Kontakte hat, andere Kontakte,
ja,
und genügend Deutsch hört und auch die Gelegenheit hat zu sprechen, kann das eventuell funktionieren. Ich persönlich würde es einfach nicht so machen, aber jeder macht so, wie er will.
Mhm. Welches Umfeld muss man denn generell, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, was muss man denn eigentlich schaffen? Also sagt man klar, okay, einer muss Sprache 1, der andere in der Ehe muss die Sprache 2 sprechen und dann muss man einfach in der Sprache 2 in den Kindergarten gehen. Oder was muss man denn eigentlich so schaffen? Oder muss man Bücher lesen in Sprache 2 oder welches Setting wäre denn gut?
Ja, also erstens das Prinzip eine Person, eine Sprache. Das ist schon über 100 Jahre alt. Das ist eigentlich ein gesunder Menschenverstand. Ja, obwohl manche Leute vielleicht andere Vorstellungen vom gesunden Menschenverstand haben. Also es hat sich bewährt, sagen wir so. Dann Bücher, klar, selbstverständlich. Und da gehen wir schon ins Pädagogische. Auch wenn das Kind einsprachig aufwächst, das ist fundamental, dass dem Kind vorgelesen wird. Schon sehr früh, ganz früh. Und Kinder, Babys sogar, hören unglaublich aufmerksam zu, wenn man ihnen etwas vorliest und lernen sehr viel dabei.
Da nochmal zum Alter. Schon Mutterleib ansingen? Also muss man oder wie?
Es soll ja Leute geben, die dann Mozart-Symphonien mit den Kindern vorspielen.
Wenn sie
Vivaldi?
Ja.
Ja, warum nicht? Ja, ich bin nicht gegen Vivaldi.
Musikalische Früherziehung.
Nein, aber ist es also je früher, desto besser? Auch
ja, je früher, desto besser. Das mit dem Mutterleib, ich weiß nicht. Also ich denke, man kann es auch übertreiben. Aber dass man den Babys schon vorliest und vorsingt, das macht man ja schon intuitiv. Das Singen, das macht man als Mutter oder als Vater. Aber Vorlesen ist unheimlich wichtig. Egal in welcher Sprache. Und wenn die Eltern zwei verschiedene Sprachen sprechen, dann können sie das ja auch so machen, eine Person, eine Sprache. Das hilft enorm viel. Und dann natürlich soziale Kontakte. So früh wie möglich sollte das Kind auch mit Gleichaltrigen zu tun haben, spielen, weil dann funktioniert einfach die Kommunikation. Die Kinder lernen ja voneinander. Auch mit etwas älteren Kindern. Und möglichst viele verschiedene Personen. Das Kind muss einfach Interaktion haben und dann lernt es sprechen und viele andere Sachen noch dazu.
Ich höre da oft so durch bei den Eltern, also auch bei der Anna eben. Ich fand das, also ich kann das durchaus nachvollziehen, die ganzen Gedanken, die sie sich macht. Ich selbst habe, wie gesagt, keine Kinder, das heißt, muss man immer auch vorsichtig sein, aber ich glaube, da ist oft eine große Ambitioniertheit bei den Eltern dabei. Also, dass irgendwie so dieses Bedürfnis, und es soll dann auch Spanisch sprechen und Deutsch. Und dann habe ich das auch schon mitgekriegt bei Eltern, die versuchen, ihre Kinder zweisprachig zu erziehen, dass sie dann wirklich enttäuscht sind, wenn es dann die eine Sprache nicht so gut kann oder sich damit schwer tut und so. Und da ist so ein, das ist oft so eine Ambitioniertheit bei den Eltern, glaube ich, das ist dann schwierig. Also ich glaube, man sollte dann irgendwie auch...
Du meinst,
auch
es gezwungen so zu...
Nicht gezwungen, aber ich glaube halt, man muss auch so ein bisschen bei dem Kind mitdenken und sich jetzt nicht in so komische Situationen begeben, wo man sich dann, oh Gott, ich muss doch jetzt Spanisch sprechen heute. Ich muss doch. Und obwohl man eigentlich lieber sagen würde,
es ist
Philipp, lass es!
Ja. Ja, so natürlich,
also,
klar.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, und ich habe es schon oft gemerkt, auch bei Kindern, die zweisprachig aufwachsen, dass sie eben mit einer Sprache nicht so eine enge Verbindung haben wie mit der anderen. Und dass sie oft dann das verstehen, was die Eltern sagen, aber es selbst nicht sprechen, zum Beispiel. Also, das habe ich neulich erst im Zug letzte Woche. Da war eine Mutter, die sprach Englisch mit ihrer Tochter, die war 7, 8 oder so. Und die Kleine verstand alles, aber hat halt nicht auf Englisch geantwortet, obwohl sie es wahrscheinlich auch könnte, aber wollte einfach nicht oder so. Also ich glaube, man darf dann vielleicht auch nicht enttäuscht sein als Eltern.
Ja. Aber ist es denn ein normaler Prozess? Also was passiert denn beim, dass das Kind jetzt nicht sofort sprechen kann auf dieser Sprache? Das ist ja auch klar. Irgendwie so hat man da so, weiß ich nicht, ein Zeitfenster, wo man sagt, es muss auf jeden Fall bis da und dahin so funktionieren, sonst kannst du es vergessen mit der zweiten Sprache?
Nein, ich glaube nicht so sehr an diese Zeitfenster. Das sind ganz dynamische Prozesse. Es kann sich auch verändern von einem Monat zum anderen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind sich eine Zeit lang nicht mit einer bestimmten Sprache identifiziert. Aber das kann sich später auch ändern. Mhm. Und Zweisprachigkeit ist ja nicht etwas in Stein gemeißeltes. Zweisprachigkeit entwickelt sich mit den Jahren und besteht auch aus verschiedenen Fähigkeiten. Also das eine ist das Verstehen, das Hörverstehen, das andere ist das Sprechen, und dann kommt das Lesen ab einem gewissen Alter und das Schreiben. Mhm. Und natürlich im Idealfall hat man diese vier Fähigkeiten auf einem hohen Niveau. Es gibt auch eine Klassifikation, die Linguisten vorgenommen haben. Heutzutage ist das alles ziemlich genau beschrieben. Mhm. Aber man darf nicht von einem Kind alles aufs Mal erwarten. Und ich bin auch mit der Kollegin ganz einverstanden, wenn sie sagt, wenn ein Kind sich weigert oder irgendwie keine Lust hat oder so, dann soll man das lassen und nicht einfach zwingen. Also wenn ich jetzt an meine eigene Teenagerzeit zurückdenke, meine Mutter war ja Deutsche, aber sie hat plötzlich angefangen, sehr oft Deutsch mit mir zu sprechen, aber nicht, weil sie mich zwingen wollte oder so. Und ich konnte schon Deutsch, also ich hatte schon Deutsch gelernt, aber ich habe immer auf Italienisch geantwortet.
Ja.
Und so haben wir uns jahrelang unterhalten.
Schön.
Das geht sehr gut.
Es funktioniert natürlich auch.
Es funktioniert. Und, also ich sehe das sehr locker und glaube...
Vielleicht ist es zu ambitioniert, kann man vielleicht schon auch so festhalten. Ich würde gerne noch ein zweites Beispiel bringen. Auch ein Freund von mir erzieht sein Kind chinesisch-deutsch. Rainer Nigrelli, auch italienische Eltern gehabt. Er hat mir nämlich heute auch erklärt, wie die Vorzeichen bei ihm denn so sind.
Also ich bin mit einer Chinesin zusammen und das Kind ist 2 Jahre alt, gerade geworden. Und wir sprechen eben getrennt. Also ich spreche Deutsch mit dem Kind und meine Frau spricht Chinesisch.
Wie gut klappt's denn?
Also das Kind spricht. Das heißt, wir haben Hoffnung, dass es sprechen wird in Zukunft. Mhm. Und wir können uns verständigen mit ihr. Also es ist eigentlich alles wunderbar. Es gibt ja auch Kinder, die monolingual, nur Deutsch erzogen werden, die im gleichen Alter auch noch gar nichts sagen. Aber ich meine, das ist jetzt überhaupt kein Garant. Es funktioniert aber auf jeden Fall.
Empfindest du es als anstrengend oder sagst du, es ist total einfach, man spricht eigentlich wie normal auch?
Man spricht wie normal auch, würde ich sagen. Der Vorteil ist natürlich, dass wir beide jeweils die andere Sprache verstehen. Ich jetzt nicht super, aber ich komme zumindest jetzt immer noch mit bei den Gesprächen zwischen meiner Frau und meiner Tochter. Und eigentlich merkst du das so nach einer Zeit gar nicht. Beispielsweise haben wir eine russische befreundete Familie und eine amerikanische und da ist es dann ganz lustig, wenn sich die 3 Kinder zusammentreffen, wenn dann 4 Sprachen gleichzeitig gesprochen, aber das ist einfach so, das stört mich.
Gibt es denn irgendwie lustige Wortkombinationen, die dann so chinesisch-deutsch stattfinden bei euch oder passiert das alles relativ clean, entweder auf Deutsch oder auf Chinesisch?
Das wäre natürlich toll. Es passiert sehr viel Vermischung und einfach es ist jetzt ja noch nicht so, dass sie perfekt sprechen kann, aber da passieren so Sachen, da fragst du dann das Kind, hast du Kaka gemacht? Und dann kommt die Antwort auf Chinesisch, nein, Mayo. Mayo heißt, habe ich nicht. Ja, oder sowas wie, Papa, komm her, Chifan. Chifan heißt, komm mal essen. Also je nachdem, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht wo man emotional mehr verbunden ist, zur Mutter oder zum Vater, vielleicht ist Essen ja einfach mehr bei der Mutter und deswegen wird es auf Chinesisch gesagt.
Und du gehst aber nicht hin und sagst dann unterbinden, halt, der Satz muss so, also das macht man nicht, oder?
Das macht man nicht, das habe ich auch gehört. Ich antworte halt weiterhin auf Deutsch und frage dann nach, was sie denn gemeint hat. Mhm. Ach so, du meinst Essen? Ja, Essen. Und dann ist sozusagen für sie vielleicht auch klarer, okay, der Papa, der kann halt nur Deutsch.
Was ist, wenn du Chinesisch sprichst, Rainer?
Das findet sie ganz komisch. Die guckt mich zumindest seltsam an. Ich meine, das sollte man auch nicht tun. Also ich meine, mal gehört zu haben, man sollte bei einer Sprache bleiben, zumindest das durchziehen, was man eben spricht mit dem Kind. Auf jeden Fall guckt sie einen komisch an, so im Sinne von, nein, das darfst du doch eigentlich gar nicht, Chinesisch, oder das kannst du doch eigentlich gar nicht.
Rainer Nigrelli erzieht sein Kind Chinesisch und Deutsch, und das letzte Beispiel ist eigentlich ein Beleg dafür, dass man klar in seiner Sprache bleiben soll, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Das gilt ja auch für viele Familien mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben oder in Luxemburg oder wo auch immer. Oft hört man von den Politikern, dass sie diesen Familien nahelegen, sie mögen doch zu Hause Deutsch sprechen,
ja,
und so weiter. Ich sehe das überhaupt nicht so. Es ist sehr sinnvoll, wenn man bei seiner eigenen Sprache bleibt, denn das ist die man am besten kann. Es ist für die Kinder einfach viel besser, wenn sie diese Grundlage vermittelt bekommen, dass man viel mit ihnen spricht, dass man auch versucht, einen großen Wortschatz aufzubauen. Vorlesen haben wir schon gesagt und so weiter. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass man den Kindern vermittelt, wir leben in Deutschland oder in Luxemburg oder in der Schweiz oder wo auch immer. Es ist wichtig, auch die Sprache zu lernen, die hier üblich ist, die hier gesprochen wird. Also das eine tun, das andere nicht lassen, aber nicht forcieren, dass man unbedingt Deutsch sprechen muss zu Hause, wenn man das nicht kann.
Oder also nicht überfordern.
Kann. Oder ja, sich selbst überfordern und dem Kind keinen Gefallen tun. Wenn man dem Kind ein falsches Deutsch vorlebt und beibringt, dann ist niemandem geholfen.
Absolut. Und über die Risiken werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Eine Sache, die bei Rainer ja auch aufgetaucht ist, war diese Art von Code-Switching. Dass dieses Kind eben, hast du Kaka gemacht, und das antwortet dann lustigerweise auf Deutsch-Chinesisch. Ist sowas völlig normal, völlig unbedenklich, oder ist es schon so ein Anzeichen von schwierig kapiert eine Sprache?
Sicher kein Anzeichen von Schizophrenie. Das, das haben die Psychologen vor 100 Jahren gesagt, aber das ist hat überhaupt keine, das ist totaler Blödsinn.
Heißt nicht, dass es die Wörter nicht kann in der anderen Sprache.
Also es heißt einfach, das Kind, dem Kind oder auch dem Erwachsenen fällt einfach dieses Wort ein, und es ist praktisch, dieses Wort zu benutzen, statt ein bisschen länger zu überlegen und das andere Wort zu sagen. Aber das Emotionale spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn das Kind sich mehr in gewissen Bereichen zum Beispiel mit einer Sprache identifiziert, dann wird das Kind oder auch der Erwachsene diese Sprache benutzen. Code-Switching ist bei Mehrsprachigen sehr verbreitet. Es kann entweder Bequemlichkeit sein, es fällt einem dieses Wort ein, dann sagt man das. Es kann aber auch ein Zeichen, eine Markierung von Identität sein. Und das machen viele, das ist in der Linguistik gut belegt, also in empirischen Untersuchungen, das ist überhaupt nichts Problematisches. Nur wenn man dann ein bisschen auf einem gehobeneren Niveau sprechen will oder auch schreiben will, dann muss man muss man konsequenter sein und auch einen kompletten Wortschatz haben, der adäquat ist für das, was man ausdrücken will.
Gut, haben wir uns erstmal beruhigt. Hören wir eine kleine Musik. Bei uns in der Redaktionskonferenz ist Christina Alemann-Gionda, Professorin für vergleichende Erziehungswissenschaften, und wir sprechen über Mehrsprachigkeit, und gleich sprechen wir darüber, über die Risiken, die dann vielleicht doch mal entstehen können bei der Mehrsprachigkeit. Die Redaktionskonferenz bei der Radio Wissen spricht heute über das Thema Mehrsprachigkeit. Fremde Sprache. Kann man einen Versuch starten, als Nichtmuttersprachler einem Kind eine fremde Sprache beizubringen? Am Anfang der Sendung haben wir diesen Gedanken eigentlich relativ schnell beerdigt. Jetzt ist so ein bisschen Hoffnung wieder aufgeplöppt, habe ich während der Musikpause von unserem heutigen Gast mitbekommen, dass es in der Tat Vorzeichen geben kann, wo es funktioniert, nämlich wenn man einfach viel Austausch hat, wenn man beruflich irgendwie Verbindungen hat mit der anderen Sprache, sodass diese Sprache zu Hause eben immer wieder auftritt.
Also wichtig sind soziale Kontakte und dass man die Möglichkeit hat oder schafft, erfindet, immer wieder in diesem Land zu sein, wo diese andere Sprache gesprochen wird. Das scheint mir wirklich ganz wichtig, weil eine Sprache einfach so als Trockenübung zu lernen, im Labor, zu Hause, auch wenn man noch so viele Spiele hat und Bücher und Kassetten und Facebook und das ist einfach nicht genug. Es braucht Aufenthalte im Land.
Ja.
Weil dann geht es ziemlich schnell, wenn man lang genug irgendwo ist. Dann hört man so viel. Es gibt ja diesen Begriff der Immersion. Es ist ein Sprachbad. Und da ist es sogar für Erwachsene, die wir sind ja ein bisschen zäher in dieser Beziehung als Kinder. Unsere Gehirne sind schon ziemlich festgefahren. Wir haben weniger Gedächtnis. Das Lernen ist einfach anders. Aber ein Sprachbad ist eine ganz günstige Bedingung für jeden. Und dann kann ich es mir eher vorstellen. Aber nicht die Situation, die wir ganz am Anfang der Sendung hatten, dass Eltern zu Hause eine fremde Sprache mit dem Kind sprechen, aus Ehrgeiz und damit das Kind bessere Chancen hat später oder was weiß ich. Ja. Aber ohne Aufenthalte, ohne Immersion.
Sie haben es schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mich nämlich auch in der Vorbereitung zur Sendung gefragt, was passiert denn eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir eine neue Sprache lernen? Da bin ich auf einen interessanten Schweden getroffen, der mittlerweile am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin arbeitet, hat letzten Herbst eine Studie gemacht, hat ein bisschen ältere Menschen, 20 Jahre waren die alt, untersucht, und zwar eine Kontrollgruppe von Medizinstudenten und eine Gruppe von Studenten, die eine Sprache gelernt haben, und hat gemerkt, dass diese Menschen, die eine Sprache lernen, dass sich da das Gehirn vergrößert hat. Ich habe ihn heute angerufen, er hat mir das Ganze nochmal erklärt.
Hey, son.
Hello.
Johann, just give us the facts. What is happening in our brain if we learn a language?
Well, we studied conscript interpreters in the Swedish army. So this is young people around the age of 20 who learn a new language from no prior knowledge to almost fluid knowledge in about a year. And we scan them using magnetic resonance images, one of these scanners that they have at the hospitals, and looked at their brains before and after 3 months of intensive training. So we measured them during their stay at the academy. And what we found was that some areas of the cortex, the outer layer of the brain, as well as the hippocampus, increased in volume during these 3 months. So you actually saw structural increase, areas getting bigger in the brain.
What is the major part of our brain that is growing?
Well, I mean, if you look at the field in plasticity in general, that is, if you look at brain training in general, what we see is that when we are under a great strain, when we have to really produce something or work really hard mentally with something, then the areas that are generally relevant for what we're doing will sometimes change in size. And what we found in languages is that we found areas that are relevant for language training, for getting better at languages, that these increased in volume. Very traditional language areas.
Does this mean that children, for example, who learn two languages, that their brain is going to grow much faster than children that learn one language?
I mean, if you look at the development in children in other areas, for instance, there was a study a couple of years ago that looked at piano players and then at what time they started playing the piano. And this was in white matter, the connectivity of the brain. And what they found was that depending on what age you start practicing, in this case piano, different areas of the brains will change. So when a brain is under development, like it is in children, one would expect that the areas that are the most pliable, the areas that are the most easy to change at a given age, are the most likely areas to change during that age. This is based on the piano players, but it might be true for other types of training as well. So I don't think it's the case that children who learn several languages will have bigger brains, but they will have to handle another complexity in languages. They'll have to inhibit the languages that they already know. If they're native speaking in German and, say, Turkish or English, they will always have two words for, say, car. Or they will have two words for house, and they will have to inhibit the other word, which means that they will probably generally have a higher activity when listening to sounds and words and language than others, because they have a greater complexity.
And does this mean that those children who learn two languages are more intelligent than maybe children that had only one language?
I wouldn't go so far as say that they are more intelligent. If you're just looking at the little group that we have, which of course are not children but young adults, we compared them to university students, and we didn't really find any differences in intelligence compared to these other students. It might be said that these other students are in Sweden, and in Sweden pretty much everyone is at least bilingual, since pretty much everyone has to learn English at some point. But there are some indications. If you look at older adults, retired people and so on, that know more than one language during their lifespan,
there has been some evidence that, for instance, dementia and Alzheimer's happens later in life. And one possible explanation for this is that the increased activity that you have to have when you're constantly switching between languages that you know is keeping the brain in trim. So you have to work a bit if you know more than one language. It is, in a sense, difficult to know more than one language, and this is probably good for the brain. Then again, if a child knows only one language but is active in some other way, I cannot say that this is worse than knowing several languages. The important thing is keeping mentally fit and being active mentally.
Johann Mattinson vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hat herausgefunden, dass das Gehirn anwächst, wenn wir Sprachen lernen. Und den letzten Fakt, den er gesagt hat, fand ich auch ganz spannend, dass wir Alzheimer, wenn wir Sprache lernen, etwas herauszögern können.
Hört sich gut an.
Hört sich spannend an. Sollten wir vielleicht doch früh anfangen damit. Er hat leider nicht diesen Irrtum ausgeräumt, der so ein bisschen im Raum schwebt bei der Mehrsprachigkeit, nämlich dass zweisprachige Kleinkinder gegenüber Einsprachigen in ihrer Sprachentwicklung benachteiligt sind. Ist das ein Irrtum oder ist das, kann man sagen, oder ist das kompletter, oder ist es richtig?
Ja, also in vielen Fällen muss man vielleicht sagen, es kommt darauf an. Ja. Also generell, wenn ein Kind zweisprachig aufwächst, unter günstigen Bedingungen, also wenn beide Sprachen gut gefördert werden, formell, nicht formell, in der Schule, zu Hause, wie auch immer, durch Freunde, durch Gleichaltrige, durch soziale Kontakte, wie auch immer. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gibt es überhaupt keine Nachteile. Aus der empirischen Forschung ist bekannt, dass die linguistische Entwicklung ein wenig gehemmt sein kann, in dem Sinne, dass manchmal das Wort einem nicht sofort einfällt. Also der Wortschatz kann etwas reduziert sein. Das heißt nicht einmal, dass man die Wörter nicht weiß, sondern es braucht ein bisschen mehr Zeit, bis das richtige Wort in der richtigen Sprache abläuft.
Aber man müsste doch eigentlich denken, dass der Wortschatz so riesig ist.
Natürlich.
Aber der Zugriff ist einfach schwieriger.
Der Zugriff kann manchmal gehemmt sein. Aber das heißt ja nicht, dass es eine Benachteiligung ist, sondern es sind so Prozeduren, Prozesse, die im Gehirn passieren. Aber aus der empirischen Forschung weiß man auch, zum Beispiel aus der Forschung von Ellen Bialystok, eine Linguistin, die in Kanada tätig ist, dass gewisse kognitive Funktionen, also mentale Funktionen, besser entwickelt sind. Das heißt nicht, dass im Prinzip der Intelligenzgrad höher ist. Das heißt es nicht, das ist zu pauschal. Aber dass gewisse logische Operationen einfach besser funktionieren bei Zweisprachigen oder bei Mehrsprachigen, wie der schwedische Kollege vorhin gesagt hat auch. Das entspricht genau dem, weil der Zwei- oder Mehrsprachige immer gezwungen ist, Selektionen vorzunehmen, auszuwählen. Ich muss jetzt diese grammatikalische Struktur anwenden, ich muss dieses Wort, ich muss diese Intonation, ich muss dieses. Es ist ein ständiges Filtern und Analysieren und so weiter.
Ja.
Und das hat dann auch Auswirkungen auf den nichtsprachlichen Bereich, wird nach heutigem Stand der Forschung gesagt.
Aha. Was ist mit Stottern? Rührt das auch daher, weil die Zuordnung nicht so richtig funktioniert? Wenn man noch ein bisschen hakt in der Auswahl?
Es könnte sein, also ich bin jetzt keine Spezialistin auf diesem Gebiet, das ist mehr ein Fall für Logopäden, denke ich. Aber es hat ja eine sehr starke psychologische Komponente, so viel ich weiß, das Stottern. Also es hat mit Angst zu tun. So viel ich weiß, nach dem, was ich gelesen habe, hat es nicht primär mit der Zweisprachigkeit zu tun, sondern mit den Umständen, die drumherum sind. Also Angstsituationen oder eben das Kind zwingen wollen, wie vorhin gesagt wurde, was manchmal passiert. Oder wenn das Kind in der Schule schlechte Erfahrungen macht, dass zum Beispiel die Lehrperson ihm zu verstehen gibt, das ist falsch, Zweisprachigkeit ist schlecht, du bist nicht gut, du machst ständig Fehler.
Also ein bisschen pädagogische Sachen.
Die wichtig sind, weil wir wissen auch, dass Zweisprachigkeit bei Kindern nicht immer gut geheißen wird von allen. Also wir sind uns hier einer Meinung und es gibt sicher viele Leute.
Ich noch nicht ganz. Ich kämpfe noch dadurch, dass man eine andere Sprache, die man nicht hat, durchbringt. Aber das ist im Umfeld draußen ein bisschen schwieriger.
Manchmal ja, es gibt Leute, die glauben, und je nachdem, welche Sprachen involviert sind. Mhm. Also wenn zum Beispiel jemand mit Englisch kommt, mit Französisch, dann rote Teppiche überall. Aber wenn jemand einen türkischen Hintergrund hat oder Albanisch oder eine Sprache, die hier nicht so angesagt ist in den Augen oder in den Ohren mancher Menschen, dann kann es für die Kinder schwierig sein. Und dann kommt es zu dem Problem. Aber nicht die Zweisprachigkeit an sich. Mhm. Nicht, dass das Gehirn überfordert wäre. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht der Fall.
Okay, da können wir uns auch wieder beruhigen. Gibt es denn generell, wollen wir mal eine kleine Runde ins Netz schauen, auf die Frage, eine Sprache zu lernen, obwohl wir nicht Muttersprachler sind?
Ob das ambitioniert ist.
Ja, finden die Leute das denn okay oder sagen die uns kompletter Schmuh?
Manche finden, dass es kompletter Schmuh ist. Mhm. Simon Kilic schreibt zum Beispiel, die meisten Eltern bekommen es nicht einmal hin, ihren Kindern überhaupt eine Sprache richtig beizubringen. Und Tobias Kaminski sagt, dass er, weil er ein paar Kilometer von Frankreich entfernt gelebt hat, hat er ab der dritten Klasse Französisch in der Schule. Er fand es gut und ist immer froh darüber und spricht auch akzentfrei Französisch. Vielleicht geht das eher so in deine Richtung. Also, ja.
Klar, ich kann aber leider nicht an die Grenze ziehen.
Schweden ist jetzt ein bisschen weiter weg.
Wir müssen es vielleicht den Fall aufklären, auch wenn man sich jetzt so fragt. Es gibt in der Tat eine Überlegung, die ich neulich mal hatte, weil ich Freunde und viele Bekannte in Schweden habe und auch beruflich ein bisschen was zu tun hat dort, ob man sein Kind dann einfach mal Schwedisch erzieht, weil es zwangsläufig irgendwie Kontakt bekommt damit.
Also Bücher, Astrid Lindgren und so, ne? Ich meine, da könntest du natürlich gleich gut mit durchstarten.
Ja.
Kinderbuchliteratur auf Schwedisch gibt es.
Ist auch massig und viel besser.
Und dann einfach so Ikea, so als soziales Umfeld, denke ich, ne? Das Smallland.
Nur spricht leider keiner Schwedisch bei Ikea. Das ist das Problem. Aber gut, ich habe ja schon gelernt, wenn man das Umfeld ausreichend bestückt und es immer penetriert und es nicht zu ambitioniert ist, dann auch was für ein Vorhaben, ob man das überhaupt schafft. Naja, wir können uns ja mal in ein paar Jahren wieder treffen und dann einen Schlussstrich ziehen und mal gucken, ob das funktioniert. Gibt's denn, Frau Alemann-Gionda, zwei Sprachen oder Sprachen, die mit Deutsch sich besonders gut vertragen, dass man sagen könnte, man wählt jetzt irgendwie auch eine indogermanische Sprache und dann hat man es besonders leicht bei der Mehrsprachigkeit. Chinesisch hatten wir vorhin den Fall. Chinesisch stelle ich mir auch schwierig vor, weil andere Schriftsprache. Ist es denn beim Sprachenlernen gut, dass die Sprache so wie Deutsch ist, also aufgebaut, oder komplett anders?
Ja, also wenn wir in der indogermanischen Familie bleiben, dann ist es sicher, gibt es gewisse Erleichterungen. Mhm. Nicht, dass es leicht wäre. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich höre, es ist leichter. Ja. Es ist für Deutsche auch nicht einfach, Italienisch zu lernen. Wirklich zu lernen. Mhm. Und es ist auch nicht einfach für Italiener, Deutsch zu lernen. Obwohl es zwei indogermanische Sprachen sind. Aber klar, das Chinesische, ich kann kein Chinesisch, aber das, was ich ein bisschen weiß, oder das Finnische oder das Ungarische.
Ich habe Ungarisch gelernt.
Eben. Mhm. Das sind Sprachen, die wirklich ganz anders sind, sind keine indogermanischen Sprachen. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor. Mhm. Andererseits, wenn man eine Sprache lernt, die eine benachbarte Sprache ist, zum Beispiel zwischen Italienisch und Französisch, das sind beides romanische Sprachen, dann kommt es zu sogenannten Interferenzen. Mhm. Also das heißt Interferenz, das heißt wie Dazwischenfunken. Also
dass man gar nicht mehr weiß, ist das Wort jetzt Französisch oder Italienisch.
Man verwechselt. Oder wenn jemand so verwegen ist, Russisch und Polnisch gleichzeitig lernen zu wollen. Ja. Es gibt so große Ähnlichkeiten in der Grammatik, dass und teilweise auch im Wortschatz, dass man vieles verwechselt. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten falschen Freunde. Aber tendenziell würde ich schon sagen, wenn man in einer Sprachfamilie bleibt, dann ist es einfacher, als wenn man etwas ganz anderes machen will, wie Japanisch oder Chinesisch, aus unserer Perspektive.
Mhm. Ich hätte gedacht, dass man das vielleicht schön trennen kann, weil man auch immer sagt, so der eine Part spricht diese Sprache, der andere spricht diese, klare Zuordnung, dann kann man auch zwei Sprachen nehmen, die möglichst weit auseinander liegen. So.
Das könnte sein. Also zum Beispiel diese Familie, wo der Vater Deutsch spricht und die Mutter Chinesisch. Mhm. Für das Kind ist es, denke ich, absolut kein Problem. Weil kleine Kinder, die lernen ja intuitiv. Mhm. die fragen sich nicht, ist es jetzt eine indogermanische Sprache, ist es jetzt eine agglutinierende Sprache oder ist es eine flektierende Sprache. Die hören und reproduzieren und die können das einfach. Mhm. Auf ihrem Niveau, wohlgemerkt.
Ja.
Also mit ihrem kleinen Wortschatz, mit ihren kleinen Sätzen und so weiter. Aber wenn ein Erwachsener sich anschickt, eine neue Sprache zu lernen, dann spielt das schon eine Rolle.
Ja, vor allem dann macht es auch schnell keinen Spaß mehr, bei Erwachsenen eine Sprache zu lernen. Das ist super anstrengend.
Ja.
Wir sprechen gleich noch weiter über die Mehrsprachigkeit, fremde Muttersprache. Das ist heute unser Thema. Der Versuch, als Nicht-Muttersprachler seinem Kind eine fremde Sprache beizubringen, ist noch nicht ganz beendet. Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen hier. Wir unterhalten uns heute über die Mehrsprachigkeit, fremde Muttersprache, lautet der Titel. Und runtergekommen ist von den Nachrichten Matthias Wurms, muss man erklären, weil ihr eine Etage höher sitzt.
Genau.
Grüß dich.
Hallo.
Wie ist es bei dir mit Mehrsprachigkeit? Bist du auch bilingual erzogen worden?
Nee, leider nicht. Ich habe da oft von geträumt, also weil ich habe das später ein paar Mal erlebt. Unsere Nachbarstochter zum Beispiel wächst so auf gerade.
Aha.
Der Vater ist Tscheche und die Mutter ist Deutsche und der Vater spricht, oder jetzt hat sich so ein bisschen angeglichen, aber eine ganze Weile hat er konsequent nur Tschechisch mit ihr geredet. Und die hat das sozusagen, die hat das wirklich beides drauf.
Mhm.
Ja. Ich habe auch jetzt nicht, man sagt ja immer, dass das dann länger dauert mit dem Erwerb jeweils der beiden Sprachen. Ich habe es jetzt nicht so beobachtet, es kann schon sein. Aber in der Schule erlebe ich die als völlig normal. Die ist mit meiner Tochter in einer Klasse.
Ja.
Und finde das prima.
Neid?
Naja, ich habe für mich später entdeckt, dass ich eigentlich ein Sprachtalent habe und habe das dann einfach sozusagen ein bisschen ausgekostet. Ich war dann anderthalb Jahre in Portugal und habe Portugiesisch gelernt und habe später Spanisch gelernt und habe das so für mich dann nachgeholt. Aber ja, da habe ich dann zum Beispiel auch mal davon geträumt, vielleicht in Portugal zu bleiben. Und dann da, wenn ich dann da Kinder gehabt hätte, hätten die das natürlich auch gehabt, ja. Insofern Neid ist zu viel, aber ich finde das schön, ja. Also ich, ja, vielleicht ein bisschen.
Du hast die Nachrichten mitgebracht, du wirst sie nicht auf Portugiesisch und auf Spanisch präsentieren, vermutlich mal.
No, senor.
Könntest du mal versuchen.
Pues, un poco difícil, oder? Ja, könnte ich, aber das würde dann doch ein bisschen zäh, glaube ich, jetzt aus dem Stegreif.
Wo lag denn heute der Fokus drauf?
Ach, ich muss mal sagen, es ist eigentlich ein relativ ruhiger Nachrichtentag gewesen. Das Einzige, was sich bei uns immer wieder in den Nachrichten gefunden hat, war die Innenministerkonferenz und deren Ergebnisse. Die haben wir drei Tage zusammengesessen und hauptsächlich auch über, jedenfalls wollten sie das, über die Pannen im Zusammenhang mit der NSU-Mordserie sprechen und Konsequenzen daraus. Was daraus gekommen ist, dass sie jetzt vereinbart haben, eine gemeinsame V-Mann-Datei anzulegen, ohne Klarnamen, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist, sonst wird sich da keiner mehr zur Verfügung stellen. Worum es aber geht, ist, dass sie nicht sozusagen doppelt in den gleichen Organisationen Leute anwerben, sondern lieber die, die sie dann schon haben, besser ausnutzen wollen.
Mhm.
Kann man für sinnvoll halten. Was sie auch vereinbart haben, war mehr Videoüberwachung auf Bahnhöfen und dass es leichter werden soll, ausländische Gewalttäter abzuschieben. Und dann haben die Innenminister der Länder gesagt, wir wollen nicht mehr für die Kosten von Castortransporten, also den Atommülltransporten, verantwortlich sein. Das sei Sache des Bundes. Das haben die einfach mal so gesagt und beschlossen. Worauf der Bundesinnenminister Friedrich dann gesagt hat, nein, das stimme nicht. Das sei Sache der Länder. Wie das ausgeht, bin ich gespannt.
Schön, dass man sich da streitet.
Ja. Ja, ich habe so gestaunt, dass die das dann einfach beschließen. Ich würde davon ausgehen, dass es sozusagen Gesetzesgrundlagen bräuchte, um da neue Fakten zu schaffen. Ansonsten hat uns jetzt gerade auch wieder, das war noch gar nicht in den Nachrichten, London beschäftigt natürlich, der Mord an dem Soldaten. Ich nenne es mal Mord, auch wenn es noch nicht vor Gericht war. Da sind ja gestern drei Verdächtige festgenommen worden, die sind alle wieder freigelassen worden. Es gibt auch keine Anklagen, genaues weiß man noch nicht. Also weder was genau der Verdacht war, noch warum das sich jetzt nicht bestätigt hat. Die beiden Hauptverdächtigen liegen weiter im Krankenhaus. Und so ist die Lage. Mehr gibt es dazu noch nicht. Genau. Dann gibt es Meldungen, dass es in Kabul wieder einen Angriff der Taliban gegeben habe. Nach Monaten wieder im Zentrum von Kabul mehrere Attentäter, auch Selbstmordattentäter, die sich in die Luft gesprengt haben, Schießereien. Da ist auch noch nicht ganz klar, was passiert ist und wie viele das waren. Die ersten Meldungen sprechen von 4 bis 5 Angreifern und dass immer noch geschossen werde. Ja. Und ansonsten habe ich noch eine Meldung von den Wissenskollegen mitgebracht, die mir gut gefallen hat. Nämlich, es gibt seit Jahrzehnten ein Verbot, Koka anzubauen. Wo man erstmal denkt, ja klar, wird Kokain ausgemacht, sollten wir auch verbieten. Nur ist es in Südamerika natürlich so, dass es einfach zur Kultur gehört, Koka-Blätter zu kauen. Ja, seit Jahrhunderten. Mhm. Und Bolivien hat sich entsprechend auch jahrelang dagegen gewehrt und gefordert, dass sie das wieder legal anbauen wollen. Jetzt meldet die Lateinamerika-Zeitschrift Matices, dass sie damit Erfolg gehabt haben. So, dafür gibt es jetzt auch weiter noch keine Bestätigung, aber die erfinden das vermutlich auch nicht. Das heißt, Bolivien als einziges Land darf das jetzt wieder legal anbauen und Präsident Morales hofft jetzt auch schon darauf, dass er die Pflanzen wieder exportieren darf. Also wahrscheinlich muss man kein Auge drauf haben. Ich finde das aber eigentlich nicht das...
Spannend.
Ja, weil natürlich stimmt das, Kokain ist großer Mist, ja, aber...
Sonst
so eine Kultur dann komplett nicht, zu verbieten, ist
klar,
auch
du beschneidest auch natürlich heikel. Ganz viel.
Absolut.
Ja, absolut. Das ist wirklich eine heikle Sache.
Ja. Da habe ich ein paar nette Nicht-Nachrichten, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben. Zum Beispiel die erste Auslandsreise des niederländischen Königspaars. Ratet wohin?
Nach Luxemburg.
Oh, du weißt, das hast du bestimmt gelesen.
Hast du Bunte gelesen heute? Oh, oder?
Jeden Tag,
gut, Luxemburg. So, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass sie sich...
Du hast die Sympathie von mir, dass ihr es nicht gemeldet habt.
Ich finde es so klein.
Da müssen wir nochmal drüber reden, glaube ich.
Es ist für mich, ich habe spontan gedacht, die üben jetzt erstmal Auslandsreisen und fahren erstmal nach Luxemburg.
Die haben doch nichts anderes gemacht in den letzten Jahren als Kronprinzenpaar.
Ja, aber dann könnten sie doch gleich auch mal Frankreich, Amerika, Deutschland, irgendwas.
Da besucht man halt die Nachbarländer und fängt bei den Kleinen an, damit die sich auch mal groß fühlen.
Okay. Gut, das finde ich eine schöne Kleine. Schön. Apropos Kleine, ich habe noch eine schöne Meldung zum Thema, es gibt keine Kleinen mehr im Fußball. Vielleicht doch, denn Gibraltar ist jetzt Mitglied der UEFA.
Ui.
Das ist nun sehr klein. Die haben
da gibt es einen Fußballplatz? Nee, doch, einen Fußballplatz.
Ja,
man fährt so
aber
über
offenbar,
den...
wenn man der Meldung folgt, mehrere Mannschaften, weil hier ist immer im Plural die Rede.
Ach so, ja.
Mannschaften aus Gibraltar dürfen jetzt an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Vielleicht ist aber auch der einzige Verein und die Nationalmannschaft gemeint.
Es kann nicht. Und die spielen so in unterschiedlichen Altersklassen gegeneinander.
Oder so. Ich weiß nicht.
Spannend.
Aber was sie auch, worauf sie darauf achten, weil die Spanier waren natürlich immer dagegen, dass Gibraltar jetzt, das ist ja eh den Dorn im Auge, die müssen also nicht gegeneinander spielen. Die UEFA wird dafür sorgen, dass sie bei der Auslosung nicht in eine Gruppe kommen. Wie sie das übrigens auch, und das wusste ich gar nicht, mit Russland und Georgien schon tun, weil die sicher auch nicht so grün sind. So.
Spannend. Kann ich von dir mal noch eine Einschätzung haben, Matthias, ob du glaubst, es ist sinnvoll, als Nicht-Muttersprachler seinem Kind eine fremde Sprache beizubringen?
Jetzt auf diese Art, dass man versucht, sozusagen seine eigenen Fremdsprachenkenntnisse ständig zu Hause anzuwenden. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ja. Ich habe meiner Tochter ein portugiesisches Schlaflied immer gesungen. Mhm. Das führte dazu, dass sie das irgendwann auswendig konnte. Und auch dann habe ich und, ja, ich habe es natürlich übersetzt und dann wusste sie also so insofern bleibt da vielleicht was hängen, aber ich habe dann aufgegeben, weil meine Sprachkenntnisse dann einfach sozusagen für diese spontanen Geschehnisse nicht ausreichten, um alles auf Portugiesisch zu machen. Und ich glaube auch, dass das also obwohl ich denke, dass ich ganz gut spreche, nicht richtig funktioniert. Also wenn man das nicht sozusagen aus dem selber mit der Muttermilch aufgesogen hat, das dann auf die Art weiterzugeben, ich weiß es nicht. Und ich finde, also wenn ich dann diese Berichte höre und sehe über diese Trainings, ja, dann kleine Babys schon in den Englischunterricht zu stecken, das finde ich eher schräg, um ehrlich zu sein. Also
das ist ein bisschen abschreckend.
Ich finde schon, ja, ich weiß nicht, weil ich...
Okay, so einen halben Punkt. Ich vermerke mal so einen halben Punkt.
Jetzt will also, ich aber deine... Was
steckt wir sprechen da heute, Fragen? Wir sprechen heute, das Thema der Redaktionskonferenz ist, ob es möglich ist, also diesen Versuch anzugehen, als Nicht-Muttersprachler seinem Kind eben eine fremde Sprache beizubringen, wenn man das soziale Umfeld eben so füttert oder irgendwie das Entertainment, das das Kind bekommt, mit der anderen Sprache so füttert, dass es dann plötzlich eben Englisch spricht, obwohl man gar nicht aus England oder aus Amerika oder irgendwoher kommt.
So, also ich könnte mir gut vorstellen, ich habe jetzt eine Tochter, die lernt Englisch in der Schule. Ja, selbst mein Sohn im Kindergarten, die haben schon sozusagen so kleine englische Exkurse. Aber das ist alles sehr spielerisch. Mhm. So. Aber da merke ich schon auch, ich fände es zum Beispiel spannend, Filme mal mit Untertiteln zu gucken oder sowas. Also dass man da so im Original was macht. Wir hatten letztens so einen diesen Tanzfilm. Oh, jetzt komme ich auf den Namen.
Step Up,
Rhythm Is It.
Rhythm Is It, ja, altes Ding aus Berlin.
Ja. Also großartig, da tanzt meine Tochter auch und hat das eigentlich spannend gefunden, aber das war für sie alles noch zu viel. Aber so eine Idee sozusagen, wenn man so ein Thema hat oder vielleicht auch eine Comicfigur, die in einem Zeichentrickfilm auftaucht und die dann plötzlich Englisch redet, das ist so en passant. Ja, ja. Also dass man sozusagen das unterstützt, was sie auch in der Schule schon mitkriegt, das könnte ich mir schon vorstellen. So.
Trickfilme, sagt nämlich unser heutiger Gast, Christina Allmann-Gionda, sagt, ist ein Schlüssel zum Erfolg, wenn man Mehrsprachigkeit erzielen will. Und da habe ich gerade auch schon gesehen, sie nicken auch bei den Untertiteln. Das ist fördert die Mehrsprachigkeit auch.
Ja, das mit den Untertiteln, das hat mir gut gefallen. Ich habe einmal die These gehört, aber ich weiß nicht, wie real die ist, dass finnische Schüler und Schülerinnen besonders gute Lesekompetenzen haben. Das hat man ja getestet in internationalen Vergleichen.
PISA.
PISA, weil sie alle Filme im Original bekommen, aber mit finnischen Untertiteln. Das heißt, sie hören eine fremde Sprache, meistens wohl Englisch, lesen aber gleichzeitig, um besser zu verstehen. Mhm. Und dann können sie besser Englisch als andere Kinder im gleichen Alter und besser auch lesen, weil sie das ständig üben. Da könnte etwas dran sein.
Gut, sammeln wir alles, rühren wir zusammen. An dieser Stelle müssen wir unser Gehirn noch mal ganz kurz anstrengen. Wir machen ein kleines Radiorätsel. Julia, hast du irgendwo...
Ich hab's dabei.
Ah, fantastisch.
Ich bin sehr gut vorbereitet heute. Heute gibt es eine sauschwere Szene. Wir hören eine Szene um die Ecke gedacht und ins Englische übersetzt.
Ach, stark, es passt.
Ergibt sich daraus etwas zum Ablegen.
Erotik. So schwer.
Hast du gesehen? Laura hat schon wieder dieses rote Ding an.
Das kurze Ärmellose?
Genau das.
Das trägt die doch inzwischen jeden Tag.
Ja, und es kommt noch besser. Die kommt mit anderen Klamotten, zieht aber, sobald sie sich an ihren Schreibtisch setzt, immer dieses rote Oberteil an.
Nur am Schreibtisch?
Nur am Schreibtisch.
Und immer nur das eine Oberteil?
Ja, was soll der Quatsch?
Ich habe letztens gehört, wie sie zu Uli gesagt hat, sie bräuchte das für ihren kreativen Prozess.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch, ehrlich. Das Rot würde sie ungemein inspirieren, wenn sie zum Brainstormen am Schreibtisch sitzt.
Das ist bestimmt so ein Esoterik-Quatsch. Die Aura von Laura.
Ich sag dir, die hat einen Knall.
Echt schwierig. Muss man sagen, das ist nicht einfach. Ich kann vielleicht noch die Stütze geben, dass das, über was gesprochen wird, bei mir immer zugemüllt ist.
Der Schreibtisch? Ach so. Du hast das, du kennst die Ergebnisse, die Lösung, Entschuldigung.
Ist denn irgendjemand draufgekommen auf die Lösung hier aus unserer Runde? Ist irgendwas, Matthias?
Nee.
Oh, Alemann,
sieht man mir das nicht an?
Nee. Es war schwer?
Ich habe Bahnhof verstanden.
Das ist aber nicht die richtige Lösung.
Hätte sein können.
Irgendwas mit Rot?
Eine rote Nase, eine Pappnase.
Fast.
Nein, ein Oberteil.
Genau, ein Oberteil, ein Top. Und wo trägt sie das? Am Schreibtisch, am Desk, also Desktop.
Oh. How sophisticated.
Ja, es ist wirklich schwierig. In diesem Fall gab es überhaupt eine Zuschrift?
Ja, wie immer viele.
Okay, perfekt.
Wir schmeißen jetzt
macht uns das eigentlich zu denken, dass unsere Hörer offenbar schlauer sind als wir?
Die haben wahrscheinlich einfach mehr Zeit, sich darüber nachzudenken. Also ich kann auch nicht so gut um die Ecke denken. Naja. Tilo wusste natürlich. Ja, er weiß das
Tilo,
immer.
Der weiß alles. Wir überlassen uns jetzt einfach unserem heutigen Gast mal Stopp zu sagen, genau. Und wählen dann aus unserer großen digitalen Lostrommel einen Gewinner aus oder Gewinnerin.
Was soll ich jetzt machen?
Sie sollen irgendwann einfach Stopp sagen.
Stopp.
Sehr schön. Die Gewinnerin heißt Sabine Tischbier. Tischbier.
Schön. Da Prost. Können wir doch vielleicht das nächste Aerobic rausmachen aus Tischbier. Vielen lieben Dank. Preis schicken wir zu. Und wir sprechen gleich noch weiter in der Redaktionskonferenz über die Mehrsprachigkeit, machen aber ein kurzes musikalisches Break. Falls das Kind mal Deutsch lernen sollte, kann man nur empfehlen Peter Licht. Die Texte und Melodien sind eingängig, es funktioniert. Oft lernt man da mehr, als man denkt. Wir sprechen über Mehrsprachigkeit, über fremde Muttersprache. Und in dieser Runde will ich nochmal eine Sache ganz kurz aufwerfen, weil unser heutiger Gast, Frau Alemann-Gionda, natürlich schon 40 Jahre auf diesem Gebiet forscht. In den 60er Jahren war es so, die Meinung verbreitet, dass Zweisprachigkeit eine Überforderung für das Kind ist, wenn man das heute so sieht. Es gibt Kindergärten, die auch mehrsprachig sind. In der Schule wird schon früher Englisch gelernt. Da hat sich doch schon einiges getan, oder?
Es hat sich einiges getan. Also sagen wir, bis Anfang der 60er Jahre gab es viele Linguisten und Psychologen vor allem, die diese These vertreten haben, es sei schädlich. Aber es gab gleichzeitig in Ländern, die zwei- oder mehrsprachig waren, erste Experimente mit zweisprachiger Erziehung, zum Beispiel in Kanada. Mhm. Also die ersten wirklich wissenschaftlich begleiteten zweisprachigen Schulen, die waren in Kanada angesiedelt, aber auch in anderen Ländern. Also, und es gab in der Gesellschaft in vielen Ländern sehr wohl die Ansicht, dass Mehrsprachigkeit völlig normal ist. Also heute sagt man, dass die Hälfte der Menschheit zwei- oder mehrsprachig ist. Mhm. Ist ein bisschen schwierig, das wirklich zu kalkulieren, aber das ist das, was Linguisten sagen. Und und mittlerweile sind aber alle Linguisten sich einig, dass zwei- oder Mehrsprachigkeit, die in der Kindheit schon erworben wird, etwas sehr Positives ist, also jedenfalls überhaupt nicht problematisch, sondern die Probleme entstehen deshalb, weil gewisse Personen oder Institutionen das nicht verstehen und ein Problem darin sehen. Also es ist eine induzierte Problematik, aber nicht, dass die Zweisprachigkeit an sich etwas Schlechtes wäre.
Sind denn die Voraussetzungen denn wenigstens gut geschaffen, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es ist, wie Sie schon während der Sendung erwähnt haben, gibt es Schulen, die zweisprachig sind oder die international sind. Und dort sind natürlich die Voraussetzungen optimal. Mhm. Aber dann gibt es die völlig normalen Schulen, also die Regelschulen, die sind sehr häufig noch nicht darauf vorbereitet, das zu akzeptieren, dass es etwas Gutes ist. Es wird einigermaßen akzeptiert, dass Englisch schon in der dritten Klasse oder jedenfalls in der Grundschule unterrichtet wird, aber es ist eine ganz leichte Angelegenheit. Das ist, also es, man kann nicht sagen, dass das zweisprachige Erziehung wäre. Ja. Aber zum Beispiel wird oft nicht akzeptiert, dass Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund auch das Recht haben, die Möglichkeit haben sollten, ihre Muttersprache oder ihre Familiensprache weiter zu pflegen, zu lernen, zu Hause oder sogar mit Unterstützung der Schule. Das wird oft nicht akzeptiert. Mhm. Aber es gibt auch sehr gute Projekte, Pilotprojekte oder spezielle Schulen, die zweisprachig funktionieren. Das gibt es. Das gibt es auch in Köln. Mehrere Schulen, die so funktionieren. Oder in Berlin, in Wolfsburg und vielen anderen Städten.
Ausbaufähig höre ich da so ein bisschen durch.
So könnte man das nennen, ja.
Beim Thema ausbaufähig, lange geht die Sendung nicht mehr, aber eine Sache, die interessiert mich dann doch nochmal. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Zweisprachigkeit gesprochen. Kann ich mein Kind dann eigentlich auch dreisprachig erziehen?
Ja, das geht auch. Also es gibt Gesellschaften und Familien, in denen das völlig normal ist. Das
muss der Opa und die Mutter, die Oma dann einspringen mit einer anderen Sprache?
Zum Beispiel, ja. Okay. Das ist, scheint meine Aufgabe zu sein übrigens in den nächsten Jahren.
Ach so,
dass ich mit der dritten Sprache interveniere. Nein, aber man weiß, dass wenn Kinder bis zum dritten Lebensjahr zum Beispiel drei Sprachen lernen, also lernen, spontan erwerben, dass das Gehirn dann in der Tat so funktioniert, wie es der schwedische Neurologe vorhin erklärt hat. Also, dass ein bestimmtes Areal dann besonders spezialisiert ist auf Dreisprachigkeit. Und dann werden bestimmte Fähigkeiten besonders gut entwickelt. Es ist also durchaus möglich. Aber wenn man versuchen würde, das künstlich zu erzeugen, neben dieser Laborsituation, also ich glaube nicht so sehr an diese Kindergärten, wo die Kinder unbedingt Chinesisch lernen müssen, obwohl Chinesisch hier überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, obwohl immer mehr chinesische Menschen kommen. Also insofern könnte es sein, dass es doch etwas Gutes hat. Aber, also Stichwort natürliche Dreisprachigkeit, völlig problemlos. Hingegen eine künstlich erzeugte Drei- oder Mehrsprachigkeit bei Kindern, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Haben wir heute wieder was gelernt? Also natürliches Umfeld schaffen, nicht zwanghaft versuchen, als Nichtmuttersprachler eine fremde Sprache beizubringen. Ich bedanke mich recht herzlich, Christine Alemann-Gionda. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren in der Sendung. Bedanke mich auch bei Julia Roche, die von vornherein eigentlich dagegen war, aus der Nachrichtenredaktion Matthias Wurms. Danke, dass du auch hier runtergekommen bist. Und Alexis Fritz aus der Technik. Vielen lieben Dank. Am Mikrofon war Thilo Jahn.